Eine neue Runde Game Talk mit fantastischen Themen und fantastischen Gästen. Viel Spaß. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Runde des Game Talks. An meiner Seite Michael Krogmann.
Hallo, das bin ich. Grüße euch.
Und natürlich, wie sollte es anders sein, der gute Fabian ist auch mit am Start. Hallo Fabian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum ersten Mal hier, glaube ich, mit Krogi sitzen darf. Wir waren noch nie zusammen im Game Talk. Wobei ich mich gerade frage, wie oft warst du überhaupt schon im Game
Talk? Wie oft war ich im Game Talk?
Ja. Im Hauptgame Talk warst du einmal, daran erinnere ich mich.
Ah ja.
Ich
habe gutes Feedback, danke an euch übrigens. Ja. Wirklich.
Deswegen war ich erpicht, dich auf jeden Fall hier wieder reinzuholen. Aber Michael Krogmann ist ein sehr beschäftigter Mann. Ein sehr beschäftigter.
Lass uns ehrlich sein, ich hab Ilias einmal versetzt. Oh, okay. Aber es war nicht meine Schuld, es war auch Schuld von anderen Menschen. Aber ich nehme die Schuld.
Naja, weil du sehr beschäftigt bist.
Ich nehme ehrenhaft die Schuld auf mich. Tut mir leid. Auch jetzt mal vor der Kamera, Ilias, tut mir leid. Ich möchte dich nie wieder hängen lassen.
Das ist Unsinn.
Unsere Liebe, doch. Ich möchte dich nicht nochmal hängen lassen.
Das Gute ist, wenn Michael da ist, dann bringt er halt so eine Energy mit, die halt so den ganzen Vibe einer Sendung verändert und aus der wir zehren können. Das finde ich ganz gut.
Ja. Aber es tut mir leid für die 5%, die darauf nicht klarkommen.
Ja, aber dann müssen sie halt den Retro-Club gucken.
Gut. Das hast du gut gelöst. Das hast du gut gelöst.
Weil ich ein scheiß Profi bin.
Ja, ja, ich freue mich aber auch. Und einmal war ich in diesem Musik-Special vom Game Talk, genau.
Stimmt, das ist der Game Talk-Spezial.
Und das war auch gut. Das hat natürlich mit dem Game Talk nichts zu tun.
Überhaupt
nichts. Nur der Name. Das Spezial ist anders. Das hab ich verstanden. Nee, ich freue mich auch. Danke. Ich hoffe, ich kann euch heute wieder ein bisschen hier unterstützen. Ja. Ich fühle mich immer so ein bisschen als der Dulli, weil hier sitzt Fabian, hier sitzt Ilias, die zwei Größen des Game Talks. Und wenn jetzt noch Gregor hier wäre, dann würde ich mich gefühlt wie jemand, der gar nichts weiß, was mit Game
Talks ist. Ich finde es süß, dass du dich versuchst, irgendwie so ein bisschen runterzuspielen. Aber de facto ist Michael Krogmann der Einzige, der heute mal vernünftige und neue Themen mitgebracht hat.
Und weil ich Gamer bin.
Siehste, und deswegen eine vollkommene Daseinsberechtigung hat, deswegen lass es gefälligst. Okay, du bist hier ein kompletter Teil dieser Sendung und genauso möchte ich dich auch behandeln, lieber Michael. Geht's euch ansonsten gut?
Ja, ich meine, es war Ostern, wir hatten ein bisschen Zeit für uns. Ich hätte gerne was Neues noch gespielt. Du hast es gerade schon gesagt. Es ist aber leider nicht rausgekommen. Ich war ja auch erst letzte Woche hier und ich habe nur Spiele weitergespielt, die ich vorher schon gespielt habe. Ich spiele nach wie vor sehr gerne Lego Star Wars. Ich finde es echt gut. Gutes Spiel.
Nice.
Aber sonst habe ich leider nichts Neues mitbringen können. Aber an sich geht's mir gut.
Hast du nur Lego Star Wars gespielt?
Tatsächlich ja. Ich war natürlich auch ein bisschen ostermäßig eingespannt mit anderen Sachen. Aber wenn ich mal gespielt habe, dann...
Also lassen wir mal die ganze Woche komplett. Das war nur Lego Star Wars. Nicht nur Ostern, sondern die ganze Woche.
Ich spiele ja öfter auch mal Retro-Spiele zwischendurch, sowas auch, aber das erzähle ich hier natürlich an dieser Stelle nicht. Es sind ja keine neuen relevanten.
Blobby Wolli.
Blobby Wolli spiele ich auch sehr gerne.
Ja. Sowas vielleicht.
Kennt ihr Blobby Wolli?
Natürlich.
Ja, ich hab's doch gerade gesagt. Was ist das denn für eine Gegenfrage?
Den Namen nur mal irgendwo aufgeschnappt. So, aber ja, ich war auch mehr an Ilias gerichtet, weil er jünger ist. Deswegen habe ich gedacht, er kennt vielleicht Blobby Wolli.
War das nicht hier in der LAN-Party auch damals?
Das kann wurde gut da sein, ja, ein typisches LAN-Party-Spiel.
Schon ein sehr altes Spiel.
Ist aber witzig, dass du das sagst, Fabian, denn wir haben letzte Woche über den Pile of Shame gesprochen und so ein bisschen unsere Beziehung zu den Spielen, die wir links liegen lassen oder uns aufschieben für die Zukunft. Zumindest sagen wir uns das, ob wir die letztlich spielen oder nicht, ist eine andere Frage. Ich habe dann auch in der Sendung euch gefragt, wie geht ihr mit dem Pile of Shame um? Und das möchte ich tatsächlich häufiger machen. Gerne mal in die Kommentare auch mal reinschauen und gucken, was erzählen denn die Zuschauerinnen und Zuschauer? Und hier hat hier die gute, ich glaube, das ist eine Diamandin, geschrieben, mein Backlog ist zwar auch zweifelsfrei so groß, dass ich diesen nie wieder vollständig abarbeiten könne, sowohl zeitlich als auch biologische Skills bedingt, aber ich greife auch regelmäßig auf ältere Games zurück und wenn ein Spiel nicht fesseln kann nach einigen Stunden, dann war es das oft auch. Das finde ich tatsächlich eine ziemlich gesunde und gute Einstellung. Vor allem finde ich es cool, dass man sich auch nicht zu schade ist und man einfach auf Spiele zurückgreift, die halt ein bisschen älter sind. Mhm. Ich habe nämlich letztens ist vor 2-3 Tagen Fez wieder rausgeholt. Kennt ihr Fez noch?
Ja. Nein.
Ich mach hier mal einen Trailer für dich an, Michael.
Dankeschön.
Großes Xbox 360-Thema damals.
Genau, und das ist nicht ohne Grund, denn Fez feiert seinen 10-jährigen Geburtstag. Das war damals dieses super gehypte Xbox-Indie-Spiel, das von Polytron rausgekommen ist. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, dass das auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde rund um Phil Fish, der sehr exzentrisch ist und so kein Blatt vom Mund genommen hat. Das ist so ein Spiel, das ich damals angefangen habe, nie beendet habe, zähle ich schon fast als Retro, weil, wie gesagt, ist schon über 10 Jahre her, dass das Ding rausgekommen ist. Sieht auch sehr unscheinbar aus, ziemlich simple Pixelgrafik. Hier und da hast du den Kniff gesehen, dass du eine 2D-Welt hast, aber trotzdem sie in einer 3D-Umgebung quasi behandeln kannst, also dass du die Perspektiven ändern kannst. Unfassbares Spiel.
Sah geil aus, ja.
Unfassbares Spiel, weil, wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick unscheinbar aus, hat aber so eine interessante Art und Weise, Rätsel zu inszenieren und zu positionieren und daraus so eine Art Mystery zu machen, wo du einfach nur sofort ins Internet gehen möchtest und schaust, okay, was haben die anderen Leute irgendwie draus gemacht? Irgendwann erfährst du, du hast halt eine zweite Sprache in dem Spiel, die halt so kodiert ist. Oh. Du kannst Rätsel lösen, dann kannst du quasi so eine Art Alphabet aus diesen Rätseln dir herauslesen und daraus lernen und dieses Alphabet nutzen, um neue Rätsel quasi zu lösen. Das ist alles ein riesengroßer Mindfuck und hat quasi so, für mich zumindest, dieses Genre mitbegründet, das hat alles mehr so simpler gehalten ist, mehr auf Mystery, mehr auf Rätsel. Mittlerweile haben wir Outer Wilds, du hast natürlich Breath of the Wild, Elden Ring, um die ganz großen zu nennen. Aber Faz ist für mich einer so der, in meiner Spielekarriere, war quasi so der Startpunkt für solche Spiele. Das fand ich super interessant und dieses 10-jährige Jubiläum habe ich mir zum Anlass genommen, um mir das mal anzugucken. Deswegen fand ich den Kommentar ganz cool, dass man sich auch nicht so schade sein sollte, einfach mal ältere Spiele zu zocken, auch wenn man noch ein Elden Ring auf 90 Stunden hat und noch nicht durchgespielt hat.
Ey, absolut. Ich bin ganz deiner Meinung. Bei mir ist es so, dass so ein Elden Ring liegt bei mir auch rum, tatsächlich. Aber ich hatte einen anderen Grund, warum ich nicht gezockt habe. Kennt ihr das? Ich habe keinen Bock mehr, wenn etwas zu sehr gehypt ist. Das ist auch eine schlechte Eigenschaft. Aber ich kann sie nicht abstellen.
Aber warum? Ist vollkommen legitim.
Ja, ich verstehe es aber nicht so richtig. Weil wenn das alle spielen, alle haben Spaß, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich brauche da ein bisschen Abstand. Ich glaube, ich bin dann einfach gesättigt. Wahrscheinlich sind jetzt auch Leute, die jetzt zugucken und denken sich, Alter, schon wieder dieser Titel. Aber ich brauche einfach ein bisschen Luft dazu. Und dann werde ich zocken. Aber davor kommt bei mir erstmal nochmal Cyberpunk tatsächlich. Cyberpunk will ich irgendwie geben.
Habe ich mir damals runtergeladen, als es für, keine Ahnung, 20 oder 30 Euro im PSN Store untergesetzt war, dachte ich mir, okay, jetzt dippe ich auch mal rein.
Ja.
Habe ich mir runtergeladen, nicht ein einziges Mal gestartet.
Ja, ich glaube, jetzt kannst du, glaube ich, mit dem, also wann ist der Patch rausgekommen? Vor 2, 3 Wochen, 4 Wochen, weiß nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist jetzt gut spielbar. Und so lange wollte ich auch warten. Dementsprechend, das ist noch auf meiner Liste. Und sonst, also ganz ehrlich, wir können auch doch gar nicht so richtig ehrlich mitreden, weil wir natürlich in einer Position sind, man kriegt auch viele Games ja einfach so, ne? Also mit
Codes. Letzte Woche auch
und wenn da jemand sein hart verdientes Geld ausgibt und wie 69 Euro für ein Spiel ausgibt und dann ist es schlecht, dann ist es ja auch traurig, ey. Dann liegt das da in der Ecke. Ich habe da auch noch die Tage drüber nachgedacht, wie ich früher mir Tekken 2 gekauft habe für die PlayStation 2. Und ich weiß nicht, wie teuer das war, aber es war unfassbar teuer. Und es war ja Gott sei Dank ein gutes Spiel. Aber du hast ja so lange überlegt, welche Games du dir kaufst. Und ich finde, diesen Gesichtspunkt, wir vergessen ihn nicht, aber man vergisst den manchmal. So, weil wir einfach ja oft Keys und so bekommen. Und wenn wir dann sagen, wir haben da 10 Games rumliegen, das haben ja viele vielleicht gar nicht, weil das ja alles auch Geld kostet. So.
Ich hab da nochmal eine Frage. Also ich will damit nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, aber ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass der Hype schon wieder völlig weg ist. Spielst du noch Elex 2? Das ist da auch erst Anfang März rausgekommen. Und darüber spricht irgendwie niemand. Oder ich habe das Gefühl, das spielen nicht so viele Leute wie zum Beispiel Elden Ring.
Also Elex 2, was soll ich jetzt sagen?
Elex ist hier in der Sendung generell noch ein unbeschriebenes Blatt.
Okay, dann erzähl ich euch was. Meine Verbindung zu Elex ist natürlich, dass ich ein bisschen ein verliebtes Kind bin mit Piranha Bytes und der Gothic Series. Denn ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass Gothic 2 und auch 1 auf jeden Fall sehr, sehr interessante Spiele waren, die viele Leute begeistert haben. So, und dann gab's ja Risen und Co. und so. Und wir haben ja hier auf dem Sender auch Elex 1 gespielt. Mhm. Elex 1, kann ich jetzt auch mal sagen, das hat mich nicht so richtig gepackt, weil am Anfang war's irgendwie zu groß und ich war irgendwie verloren in dieser Welt. Weil ich hab's auch noch mal fernab von unserem Let's Play mit Reinke mal probiert. Aber es hat mich irgendwie nicht so, weiß nicht, das war so ein Spiel, da habe ich dann auch gedacht, die Zeit ist irgendwie zu schade, um dich da rein zu fuchsen. Elex 2 wiederum, da bin ich überrascht. Das hat nämlich mich total mitgenommen am Anfang, weil es ist relativ, also der Anfang ist relativ einfach. Du hast nicht so eine Riesenwelt am Anfang, du bist schon in der Welt, aber das Spiel führt dich Step by Step an die Punkte entlang, wo du sein musst. So, und dann ist es ähnlich wie in diesen ganzen Gothic-Teilen, dass du Fraktionen hast. Wie willst du dich entscheiden? Willst du eher dem, ich sag's mal ganz erlaubt, dem Sadomaso-Club angehören, das sind nämlich die Morcons. Das ist wirklich so, echt, so stelle ich mir das Berghain vor. Das ist einfach wirklich alles dunkel, alles Leute in so Lederklamotten mit so Knochen über der Brust und so. Das ist wirklich, die haben halt Bock auf Arbeit und Schmerz. Das ist deren Titel. Dann gibt's auch so eine Future-Fraktion, da ist alles dann mit so Lasern und also die sehen ganz future-mäßig aus. Dann gibt's auch so Cowboys mit dem Duke, dann irgendwelche Abtrünnigen. Also dieses ganze Spiel ist sehr, sehr wild, aber erstmal das Positive vorweg, es hat mich anfangs gut an die Hand genommen. Mhm. So, aber da gab's noch keinen Patch am Anfang. Das heißt, ich hatte viele Dialoge, das seht ihr jetzt natürlich nicht im Trailer, ich hatte viele Dialoge, wo ich einfach nur mit Augäpfeln gesprochen habe. Das hat mich schon sehr gut entertained, muss ich sagen. Also du hast einfach nur gesprochen und dann fehlte im Dialog wirklich dann, die Haare sind weggegangen oder wirklich nur die Augen oder du hast mit dem Gesicht gesprochen, dann hast du mit Leuten, also Dialoge sind immer das Beste an Elex 2, du hast Dialoge, dann läuft irgend so ein Typ mit einem Paket, genau zwischen euch beide will ein Typ ein Paket durchlaufen, würde aber in der Mitte hängen bleiben, weil das wahrscheinlich nicht vorgesehen ist, dass dieser Dude gerade dazwischen läuft und macht halt die ganze Zeit absurde Fratzen, während man sich unterhält. Also es ist immer absurd, also wirklich total abgefahren. Das ist natürlich nicht das beste Feature des Spiels, ist mir vollkommen bewusst. Aber ich finde, von der Inszenierung und von der Erzählweise, das können die wirklich gut, die Piranha Bytes. Ich mag es, wie derbe dieses Spiel ist und ich mag auch, wie die Synchronstimme ist. Also dieses ganze Audio, wie nennt man das denn? Die ganze Tontechnik in dem Spiel, ja? Mhm. Also Spielsounds, Atmo, Stimmen, das klingt alles ganz gut. Das ist natürlich alles so richtig so deutsch auf Anschlag gemixt. Ne? Ja. Also wenn da jemand geht, ist es genauso laut, als würdest du hacken oder so. Es ist alles richtig auf Anschlag, so richtig so, ich baller dir jetzt meine Sounds in die Fresse. Aber es ist irgendwie interessant. Und es hat mich tatsächlich jetzt nach längerer Spielweise, also ich habe jetzt, glaube ich, weiß ich, 30 Stunden oder so, also für das Spiel auch noch nicht so viel, aber zumindest so viel, dass ich mir alle Fraktionen mal angucken konnte, überall mal war und mit vielen Leuten gequatscht habe und noch ein paar Nebenquests gemacht habe, muss ich sagen, ich bin eigentlich immer tiefer in dieser Welt drin. Und das hätte ich nicht gedacht, weil, jetzt kommt meine größte Kritik, dieses Spiel hat überhaupt keinen roten Faden, was den Style anbelangt. Also wirklich gar nicht. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist einfach vom Style absolut wack. Du hast nämlich, wie gesagt, diese Piraten-Dudes, dann diese Cowboys, dann hast du die Laser-Fraktion.
Klingt ein bisschen wie, als würde ein Phantasialand. Ja,
das ist das Phantasialand. Elex ist exakt das Phantasialand. Du hast es genau auf den Punkt drauf. Da gibt's da die Schneewelt, die Vulkanwüste ist daneben, dann hast du da Berghain da unten bei den Schmerzleuten und du denkst die ganze Zeit, wow. Und dann gibt's noch irgendwie so Dinosaurier-Gegner, wie man es auch bei Gothic kennt, dann irgendwelche Blutfliegen und Zombie-Leute und es ist einfach alles ein ganz wildes Sammelsurium an fantastischen Gegenständen, Wesen und Kulturen, sage ich mal, die alle auf dieser Welt Magalan hausen. Und das ist schon sehr wild. Das muss man sich wirklich drauf einlassen oder beziehungsweise man vielleicht auch ignorieren. Ich habe dann irgendwann gesagt, es ist halt so. So, das finde ich jetzt ich persönlich nicht ganz so schön. Ich hätte, glaube ich, cooler gefunden, wenn ich wenn ich im Schwarzwald bin und ich laufe mit meinem Schwert da durch, weißt du? Das ist das eine.
Ich finde das ganz, ganz witzig, weil ich Elex also so gut wie gar nicht spiele. Es fliegt auch komplett so unter meinem Radar. Das Einzige, wenn ich mal Elex mitbekomme, ich gucke halt immer so auf Twitch, was die anderen so machen, dann sehe ich das halt immer bei dir. Dann gucke ich immer
der
rein.
Der Einzige, der das zockt.
Ja, tatsächlich, von uns zumindest.
Ja, ich glaube auch grundsätzlich, es gibt da nicht viele, wirklich.
Also aber da habe ich genau das gesehen, was du halt beschrieben hast, dass das so alles so auf die Fresse einfach ist. Also nicht nur den Sound, den du gerade beschrieben, sondern auch so wie die Quests und so verteilt werden. So. Ich brauche jetzt 3 Eichhörnchenschwänze. Ja. Bring die mir.
Die Mine hat Gas. Hol mir Gasmasken.
Das so und das war geil. Aber gleichzeitig lese ich halt auch, wir haben halt häufiger in der Vergangenheit über Elden Ring und über so Open World Design gesprochen. Und immer wieder, es ist halt wirklich schon fast penetrant, wie ihr da draußen, Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, immer wieder schreiben, ey Leute, das macht Gothic und Elex 1, das haben die ja auch gemacht. Warum redet ihr nicht darüber?
Ja,
und jetzt so, jetzt, und ich habe halt keine Erfahrung mit dem Spiel. Du bist jemand, der die Spiele gespielt hat. Würdest du das zumindest grob unterschreiben? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Gothic halt 1:1 die Qualität von einem Elden Ring oder von einem Breath of the Wild hat, aber so Grundzüge von der Open World, dass man dir jetzt vielleicht nicht alles so vorlegt, sondern immer mal wieder versucht, zumindest deine Neugierde zu wecken.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich zu 100% so unterschreiben, weil es sind auch gute Welten. Also besonders jetzt Elex 2. Elex 1 habe ich ja irgendwann auch dann wirklich gesagt, ey, ist so gut jetzt. Aber Elex 2 hat auf jeden Fall eine Welt, die interessant ist, die zum Beispiel bist du in einer städtischen Umgebung, einer Fraktion, und du hast eine Quest, wo Kinder umherlaufen, ja, und du musst den Kindern, die sehen übrigens obercreepy aus, die Kinder, also das ist doch, Vorsicht. Aber du merkst auf einmal, okay, es gibt wieder eine Diebesbande in der Stadt, und dann haben die ihr, ist jetzt glaube ich auch kein, ja, vielleicht ein kleiner Spoiler, Achtung, also diese Diebesgilde hat ein System unter der Stadt mit so Falltüren sich gebastelt, die dann in so Büschen versteckt sind. Du findest immer neue Dinge, und das zeichnet ja eigentlich eine gute Open World aus, dass sie nicht nur irgendwie NPCs hat oder irgendwelche hingeklatschten Häuser hat, sondern dass auch wirklich was mit Sinn und Verstand platziert wurde, was auch wirklich eine glaubwürdige Story erzählen kann. Und das können sie. Und dementsprechend ja, zu 100%.
Nice.
Nur dieses Studio Piranha Bytes, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die gerade haben, aber lass es 30, 40, lass es auch 80 sein, keine Ahnung. Das ist ja ein Bruchteil von den Leuten, die sonst bei den großen AAA-Titeln mitwirken, und dementsprechend, nein, es ist natürlich wesentlich schlechter, also von dem ganzen Setting und viel mehr Bugs und so, was ich gerade erzählt habe, ist ja auch eigentlich für ein, wenn du einen AAA-Titel kaufen würdest und in dem ersten Dialog gucken dich nur Augäpfel an, ja, dann denkst du schon, ah, irgendwie ist das komisch. Aber in dem Spiel finde ich's fast schon irgendwie, ich kenne ja diese, also die Entwickler sind ja nun mal, die kennt man ja irgendwie, und dann finde ich's okay, aber sie haben's ja auch ausgebessert, so, ne, es muss natürlich alles technisch funktionieren, das tut's Gott sei Dank. Was ich noch sagen wollte, ist, sie haben halt schöne Easter Eggs eingebaut in Dialogform. Zum Beispiel kennt ihr ja alle diesen Kiez-Typen in Hamburg, der sich hier, Werner, auch ein guter Freund von mir, und hier, noch ein Problem, besser ist es. Ja. Der dieser Klatsch-Typi. Und das, solche Dialoge haben sie zum Beispiel ziemlich 1:1 in dem Spiel verwoben. So. Und du freust dich einfach, wenn du denkst, hey, warte mal, das ist ziemlich original, wie dieser Dialog da von dem Kiez-Typen. Und du merkst, ja, das haben sie mit eingebaut. Und so, das passiert ständig. Und das ist halt, glaube ich, auch deren, oder das Aushängeschild von Elex, dass es einfach charmant ist in dieser Erzählstruktur. Mhm. Ich glaube, alles andere muss man, glaube ich, akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Weil wenn ich jetzt eine Ratte wegklatsche mit meinem kleinen Schwert, dann ballert das so dermaßen. Diese kleine Mini-Ratte, ja, die ballert so fett, als würdest du den größten Höhlentroll aller Zeiten besiegen. Du denkst einfach so, das ist geil. Diese kleine Ratte baller ich weg. Das ist natürlich Quatsch. Also ich kompletter Bullshit, aber ich find's okay, und ihr merkt schon, ich habe jetzt doch mehr Liebeshymnen darüber ausgestoßen, als ich eigentlich wollte, weil mir macht's halt tatsächlich irgendwie Freude.
Wie ist es denn? Ich hab's in dem Trailer eben nochmal gesehen, und ich hatte da vorher auch schon ganz Gutes drüber gehört. Dieses Jetpack, macht das Bock, damit rumzudüsen?
Boah, das bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also ja, es macht Bock, weil du irgendwie, also es macht Bock, aber es verbaut sich auch was. Ich find's irgendwie schade, dass ich grundsätzlich keine Angst haben muss, wenn ich von Klippen springe oder so, weil du kannst kurz vom Boden, kannst du einmal die Leertaste drücken und hast du minimal noch Jetpack-Power und du wirst nicht sterben.
Ja.
So, das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite hast du, oder ich zumindest bislang, noch so wenig Jetpack-Energie, dass ich nicht richtig fliegen kann. Aber ich glaube, du kannst am Ende auch so Iron Man-mäßig durch die ganze Welt flitzen, und dann weiß ich nicht, wie cool das dann noch ist. Manche Quests sind so auch bisschen obsolet, wenn du jetzt in einen, zum Beispiel kennen viele Leute bei Gothic 2, du musst ins obere Viertel, es gibt eine Stadt und dann gibt's noch so einen extra Bereich, das gibt's hier auch öfters mal, kannst dir aber mit deinem Jetpack einfach irgendwo eine Situation oder eine Stelle suchen, wo du einfach nach oben fliegst, über den Zaun kletterst, dann bist du auch drin, das gibt's ganz oft, das ist natürlich auch irgendwie vielleicht eine gute Lösung, wenn du so ein Jetpack hast. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut ich's finde, gerade bin ich eher so super neutral, so, weil neutral bis ein bisschen negativ angetan tatsächlich, weil ich einfach denke, naja, hätte man sich auch sparen können. So, aber es gibt bestimmt Leute, die jetzt mir gute Kommentare in die Sektion unten ballern werden, die sagen, ja, aber denk mal daran, das war schon ganz gut.
Mhm. So. Ich glaube, die größte Stärke von so einem Elex ist, dass sie halt eine sehr gute Selbstwahrnehmung haben. Sie wissen, das Spiel ist jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber sie wissen so ihre eigene Zielgruppe zu bedienen und dadurch können sie halt das Spiel entwickeln, das zum einen das Studio gefällt und zum anderen halt so ihre, so ihre Anhängerschaft. Gleichzeitig frage ich mich, wie nachhaltig das letztlich ist. Also ob, also ob da jetzt, wirklich noch so ein Elex 3 kommt und das Erfolg so erfolgreich ist, dass sie darauf aufbauen können. Ist alles sehr obskur. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, auch weil ich das, das Studio an sich ist mir auch persönlich auch so ein kleines Mysterium. Ich weiß, dass da, dass da ein paar Leute arbeiten, die kennt man halt von hier und da auch. Aber wie so die konkreten Strukturen sind, weil die Ambitionen des Spiels, die sind eigentlich echt ziemlich beeindruckend, finde ich.
Heftig. Ey, also du sagst doch nicht, als, sorry, nicht despektierlich gemeint, aber ich brech's mal runter. Als kleinere Klitsche ist jetzt negativ bewertet, das meine ich aber nicht so. Als kleinere Gruppe, ja, sagst du, wir wollen ein riesengroßes Rollenspiel rausbringen. Das ist doch etwas, wo du einfach dir schon sagen musst, beim Brainstorming, Moment, ist das die beste Idee? Weil du wirst natürlich in einen Topf geworfen mit den Witchers dieser Welt, mit den Elden Rings und so weiter und so fort. Und da musst du konkurrenzfähig bleiben. Und ich glaube, das hast du auf den Punkt gemacht, das wissen sie auch, dass sie das nicht können. Aber das haben sie trotzdem gemacht. Und dafür muss man auch schon ein bisschen Respekt zollen. Weil das ja irgendwie auch eine sehr wahnwitzige Vorstellung ist, dann das durchzuziehen.
Frage ist halt nur, ob das halt Leute geil finden, so außerhalb von dieser Bubble.
Also, ja, keine Ahnung.
Fabian, du bist jetzt, ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du jetzt nicht so der größte Gothic-Spieler bist.
Das stimmt tatsächlich gar nicht. Also, als ich früher noch PC gespielt habe, Gothic 1, also ach, vor allem Teil 1, das habe ich auch ewig gespielt. Da bin ich schon großer Fan gewesen. Aber irgendwann war ich wechsle ja immer so ein bisschen hin und her zwischen PC und Konsolenspielen. Irgendwann war ich da raus und dann habe ich die anderen Spiele von denen nicht mehr so verfolgt, die danach dann halt kamen. Aber Gothic 1 fand ich ein Hammerspiel zu der Zeit, als es rauskam.
Aber würde dich dann, also interessiert dich dann Elex? Weil ich habe das Gefühl, dass auch wenn es hier, wir haben jetzt hier und da darüber gesprochen, dass es in einigen Stellen doch so verhältnismäßig kompetent ist. Aber ich habe das Gefühl, dass sehr viel auch von dieser Gothic-Liebe gezerrt wird von dem Spiel.
Also bei mir ist es eher das Problem, ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Sind wir jetzt ungefähr 6 Wochen nach Launch. Also zum Launch liefen die Konsolenversionen wohl nicht so gut. Also das hat wohl keine 60 Frames auf PS5 oder Series X irgendwie erreicht. Und dann kam es natürlich für mich persönlich auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo ich hatte gerade Horizon durchgespielt, was ich in super kurzer Zeit gemacht habe, um dann Elden Ring zu beginnen. Und dann habe ich den März einfach Elden Ring gespielt und ich brauche danach jetzt nicht noch gleich so ein riesiges weiteres Spiel, wo viel gekämpft und gelevelt und gemacht wird. Da müsste meine Liebe dann deutlich größer sein. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre ich, glaube ich, deutlich offener für Elex 2 gewesen, aber jetzt gerade schwierig. Vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten, wenn es in einem Sale oder so ist, dass ich da nochmal reingucken würde.
Ich mag deine Fragestellung. Und zwar, das ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt. Schafft es, kann es ein Elex 2 schaffen, andere Leute zu bedienen oder zu bekommen, die nicht eh schon Gothic, Risen oder was auch immer gezockt haben? Und das ist eine sehr gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Und wenn ich auch bei Twitch, ich gucke ja auch, was spielen andere Leute, und du findest bei Elex 2 nicht wirklich viele Leute. Es gibt noch eine junge Dame, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, die auch Elex 2 wie wild zockt, auch so ein etwas von den Zuschauerzahlen etwas unbekanntere Streamerin, sag ich mal. Aber die spielt das auch den ganzen Tag. Aber sonst ist da nicht viel. So, und das ist natürlich auch irgendwie, glaube ich, für so ein Spiel mittlerweile sehr wichtig, dass auch Leute das gerne vorzocken oder zu spielen, damit auch andere Leute sehen, ah ja, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Spiel. Und da ist dieses Timing, was du ja beschreibst, wahrscheinlich auch essentiell schlecht gewesen, meiner Meinung nach diesen großen Titeln dann Elex 2 rauszubringen. Wir kennen jetzt nicht die Verträge, wir wissen nicht, was da marketingmäßig abgeht, aber man sollte doch eigentlich meinen, okay, macht's vielleicht 2 Monate später.
Naja, ja genau, da haben wir halt nicht so die Insights, vor allem, vielleicht ist das Studio so mega angewiesen auf das Geld, die Einkünfte, und sie müssen jetzt rausballern.
Logisch.
Rechnungen müssen bezahlt werden. Keine Insights, deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass es trotzdem halt irgendwie doch funktioniert. Und das, also ich bekomme das halt immer nur so peripher mit. Entweder gucke ich zum Beispiel dir auf Twitch zu, twitch.tv/Krugmann, Michael Krugmann.
Dankeschön, Ida. Ist deine Adresse bei Twitch?
twitch.tv/Krugmann.
Dankeschön.
Guck da auf jeden Fall rein. Dann habt ihr ein verhältnismäßig kleines Team. Ich bekomme immer wieder mit, dass in den Kommentaren darüber gesprochen wird. Ey, es scheint zu funktionieren und ich wünsch denen echt nur das Beste. Warum nicht ein Elden Ring mal aus So die Elden Ring-Version aus Deutschland, das würde ich mir angucken.
Irgendwie ist es ja auch schön, wenn du noch Leute hast, die sich was trauen. Das finde ich, sollte man immer gut heißen, so, weil sonst hast du irgendwann eine Monokultur so, ne? Es ist ja immer schön, wenn sich Leute was wagen. Aber wenn es halt kompletter Crap ist, muss man es auch sagen. Und das finde ich halt in dem Fall nicht. Aber ich spiele es tatsächlich auch im Stream. Das bedeutet, ich finde ja absurde Situationen auch gerade geil, weil ich mich darüber freuen kann. Ich weiß nicht, ob das für jeden zu Hause, der seine 69 Euro bezahlt, ob das da immer dann so geil ist, ne? Muss man vielleicht auch noch mal als kleinen Disclaimer dazu sagen, aber für mich persönlich holt's mich gerade ab, ja.
Das finde ich vollkommen in Ordnung und auch gut. Genauso wie das nächste Thema, genug über Elex gesprochen. Wir reden jetzt über ein anderes Spiel, das auch so zu 100% quasi Michael Krugmann schreit. Es trieft nach Michael Krugmann und es nennt sich Shredders. Michael.
Ja, yes.
Ich guck mir so die ersten Frames an und man hat dich quasi 3D modelliert. Was geht hier ab?
Ja, danke. Ja, ich habe halt kein Gesicht. Das ist das Schöne. das ist Shredders. Shredders ist ein Spiel, da war ich gar nicht gehypt drauf tatsächlich, weil ich dachte, naja, mal wieder ein Snowboard-Game und es gab ja schon immer mal ein paar Snowboard-Spiele. Snowboard-Spiele waren ja früher eigentlich immer so State-of-the-Art-mäßig, wenn ich an SSX denke oder Amped oder sowas, ne? Was gab's mal, 1080, irgendwie so ein Zeug. Ja. Es gab halt gute Snowboard-Spiele und dann, ja, gab's Steep und dann gab's Riders Republic. Und das Problem bei diesen Spielen war immer, dass sie immer so richtig in die Fresse waren. So richtig derbe. Alles war stoked, alles war crazy, alles war wow, kauf dir noch dieses geile Kostüm. Mhm. So, und das kann man mögen oder auch nicht. Aber ein Gegenentwurf dazu ist tatsächlich dieses Spiel hier, ist Shredders. Denn dort ist wenig von diesem ganzen aufs Maul Zeug. Es ist einfach Snowboardfahren in ganz puristischer Form.
Mhm. Sieht auch sehr ästhetisch aus, finde ich.
Ja, du hast, allein, es gibt kein krasses HUD. Es gibt kein krasses Menü. Die Missionen sind super simpel. Es gibt Missionen, da heißt es einfach, fahre der Gruppe hinterher. Mhm. Das ist die Mission. Mhm. Du hast dann geschafft, du musst nicht Erster werden. Du musst einfach nur in der Gruppe hinterherfahren. Die Steuerung ist super präzise und auch nicht so schnell. Es geht auch nicht darum, jetzt die krassesten Power-Moves da zu machen, sondern ist einfach also ganz wirklich vereinfacht simplifiziertes Snowboarding. Du sollst einen Berg runterfahren, möglichst auch vielleicht abseits der Piste so ein bisschen. Du findest ein paar Sprünge und es ist easy to learn und wie immer hard to master. Mhm. Also du kommst easy runter, du hast deinen rechten Trigger, damit springst du. Dann hast du da deine beiden Sticks, mit denen kannst du deine Körperdrehung schon vorbereiten. Bevor du halt abspringst, musst du dich mit dem Körper schon eindrehen, dass du dann bessere Spins bekommst. Mhm. Kannst dein Board grabben in verschiedenen Positionen. Und das ist es eigentlich im Kern. Und du brauchst ein bisschen Zeit. Nimm mal so irgendwie 1-2 Stündchen, vielleicht auch 3. Und dann macht's richtig Bock. Du musst mit dieser Steuerung so ein bisschen warm werden. Und dann ist es wirklich ein richtig schönes Spiel, was Besonderheiten, es ist alles sehr puristisch, aber zwei Besonderheiten gibt es. Du kannst ein Jetski rufen. Mit diesem Jetski kannst du dich quasi authentisch, sage ich mal, den Berg hochziehen lassen, überall. Du kannst aber auch einfach eine Drohne nutzen. Du kannst auf einen Knopf eine Drohne rufen oder du hast eine Drohnenansicht und damit kannst du über das ganze Skigebiet fliegen und kannst dich dann spawnen lassen, wo du möchtest, was eigentlich auch sehr angenehm ist. Und dann ist es genauso wie bei Skate oder diesen anderen Skate, Skate eigentlich, wo du dann einen Punkt setzen kannst, wo du dann deine Trickfolge üben kannst bis zum Erbrechen sozusagen. Letzten Endes ist es nicht viel mehr als das. Also du wirst es gibt keine Microtransactions, es gibt keine, es gibt Dialoge, ja, die sind auch ein bisschen absurd, die sind eigentlich auch cringe pur, sind wir ganz ehrlich, aber es ist nicht so, dass es nur darum geht, sondern das Spiel nimmt sich da auch selber nicht so ernst und das ist dann irgendwie in Ordnung, also weil die Basis halt passt. Es ist aber nicht so, dass die ganze Zeit jemand dich anschreit und sagt, es ist alles super crazy. Du kannst das auch im Multiplayer spielen, du hast auf der Map auch immer eigentlich andere Leute, die du siehst. Das ist auch ganz schön, aber im Prinzip ist das seit langer Zeit meiner Meinung nach, das ist das Menü übrigens, was man gerade sieht, das ist einfach, es ist nicht viel los, ne? Also du kannst einfach die.
Aber ich muss sagen, dass ich das echt sympathisch finde.
Ja.
Dieses Verhältnis
mit ist auch gut.
Minimalistisch, du hast da echt nicht so viel so drumherum. Du hast, ich find's auch ganz geil, dass du gerade angesprochen hast, dass du jetzt nicht vollgeballert wirst mit irgendwelchen Kostümen oder so. Da ist gerade Ubisoft so voll auf die Schiene gefahren, dass man dieses Extremsporterlebnis auch so ein bisschen mit zusätzlichen Elementen nochmal unterfüttern muss, damit das halt irgendwie ein krasses Erlebnis wird. Aber ich finde das ganz geil, dass es so die Essenz einfängt und so in Richtung Skate oder auch so ein so die ersten Olli-Ollis, wenn ihr die mal
gespielt habt. Super geil, ja.
Das finde ich ganz interessant.
Also was sie eigentlich meiner Meinung nach gut geschafft haben, wenn die Leute, die selber mal auf dem Berg waren und selber mal Snowboard fahren oder Skifahren oder so waren, also diesen Wintersport mal erlebt haben, da geht's ja eigentlich auch nicht, also geht's ja nie darum, dass du die krassesten Tricks machen willst, sondern du bist einfach glücklich, wenn du als Snowboarder beispielsweise, als Snowboarderin, wenn du irgendwie was Tiefschneemäßiges findest und da einfach entspannt runterfährst. Und das haben sie tatsächlich super schön hingekriegt. Es gibt da auch so einen kleinen Elektro-Soundtrack im Hintergrund, den du, also der dann läuft, der ist auch sehr angenehm. Also dieses Spiel hat in gewisser Weise so einen entspannenden Vibe. So, und das ist halt cool. Das ist halt echt angenehm. Und trotzdem ist es schwer genug, um zu sagen, genau an dieser Sprungschanze möchte ich den und den Trick machen. Das ist schon schwierig. Mhm. So, also von daher hast du auf jeden Fall auch, also du brauchst Skill, aber es macht dann auf jeden Fall viel Freude. Ich empfehle es euch. Also könnt ihr auf jeden Fall mal
zocken. Ich hab Bock drauf. Ich hab's schon auf der Xbox installiert. Du hast wahrscheinlich am PC gespielt.
PC, ne? Genau.
Ist es am PC auch im Game Pass oder musstest du es kaufen?
Tatsächlich, also ich glaube, es ist im Game Pass. Ich hab's aber bei Steam mir gekauft, weil ich das nicht gerafft habe tatsächlich.
Ah, okay. Ja, auf Xbox ist es auf jeden Fall.
Ich bin mir sehr sicher, dass es im Game Pass
ist. Ja. Deswegen, ich werde es auch mal spielen. Ich mag auch diese puristische Art von solchen Sportspielen ganz gerne. Es erinnert mich auch ein bisschen an, habt ihr Lonely Mountains Downhill gespielt?
Oh, ja.
Dieses Fahrradspiel. Auch super. Und weil es auch nicht so drüber inszeniert war, sondern sehr entspannt und gechillt. Und das verspreche ich mir ja auch. Ich werde es auf jeden Fall noch zocken.
Genauso ist es, ja.
Sehr gut. Michael, vielen, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Hatte ich null auf dem Schirm. Deswegen,
ja, top.
Vielleicht geht es euch da draußen auch so. Und schaut da mal rein. Ihr habt jetzt nämlich die Gelegenheit. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind nach einem Spot wieder da. Und das sind wir auch schon. Hallo und willkommen zurück hier im Game Talk. Heute verfliegt die Zeit so richtig wie im Flug. Michael, was machst du mit unserer Wahrnehmung?
Ey, das sind Drogen.
Ganz einfach.
Nein, das war ein Scherz, Leute. Ich bin ein humorvoller, sarkastischer Typ. So, weiß ich nicht. Das sind schöne Themen. Wir haben einfach uns gut unterhalten gerade.
Finde ich
so,
auch.
Das ist alles.
Auch. Vor allem werden sich, glaube ich, auch die Leute da draußen freuen, weil ich hatte wirklich, um mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte wirklich Probleme, die Sendung irgendwie zu füllen, weil ich persönlich komme gerade nicht zu sehr zum Spielen. Ich frage rum und andere Leute kommen natürlich auch nicht so doll zum Spielen und haben entweder kommen keine neuen Spiele raus oder
ja, ihr habt ja schon alles besprochen.
Wir haben hier alles besprochen, was es irgendwie zu besprechen. Ich kann jetzt nicht noch ein viertes Mal Tunic hier in die Sendung reinholen. Deswegen freut es mich, dass du ein paar andere Sachen mit reinbringst.
Ich hab viel gezockt. Wirklich?
Sehr gut. Wir werden auch gleich noch über ein anderes Spiel von dir sprechen. Vorher will ich tatsächlich ganz kurz mal so in die News-Sektion schauen und gucken, was es da so gibt. Und da ist mir eine Headline aufgefallen. Da können wir gerne mal kurz draufgehen, liebe Regie. Und zwar: Future Xbox Games might have ads, tags being developed. Mhm. Das fand ich persönlich ganz spannend, weil immer mal wieder so mit dieser ganzen Thematik umgegangen wird. Wir haben gerade über Ubisoft und deren Sportspiele gesprochen. Da wirst du mehr als nur einmal zum Beispiel solche Marken wie Red Bull oder so sehen, wo das so versucht wird, organisch mit einzubeziehen. Und hier wird das so eine Art Google AdSense, dass du irgendwelche Plattformen hast, sei es in Fortnite, wie das jetzt hier zum Beispiel im Vorschaubild gezeigt wird, oder anderen Spielen im Game Pass. Und dann wird halt willkürlich halt irgendwie Werbung zugeballert. Was ich persönlich, nee, ich sag noch nicht, wie ich es finde, würde erstmal euch fragen und speziell erstmal Fabian, wie findest du diese Praktik, vor allem, wenn sie dir ermöglicht, Spiele zu spielen, die normalerweise Geld kosten würden? Geh mal davon aus, ich würde mal sagen, ein Modell, ein Game Pass, der nochmal um 40% reduziert ist, dafür mit Werbung.
Also die Praxis ist erstmal nicht neu. Ich erinnere mich daran, dass es schon in den frühen 2000er Jahren in Deutschland auch schon Firmen gab, die sich auf so In-Game-Advertising spezialisiert hatten, um Werbung in Spielen zu vermarkten. Das ist irgendwann wieder ziemlich eingeschlafen. Es war jahrelang gar kein Thema, sowas zu machen. Ich finde das erstmal nicht so schlimm, wenn es organisch irgendwo keine Ahnung, du hast ein Spiel, was in einer offenen, realen Großstadtwelt spielt, und da sind irgendwelche Billboards und so drin, wenn da Werbeflächen irgendwie reinkommen, dann ist das was anderes, als du hast irgendwie einen, eine Unterbrechung im Spiel und dann wird dir eine 5 Sekunden Werbung von Snickers eingespielt. Das ist eine ganz andere Art von Werbung, die man im Spiel schaltet. Ich glaube, dass Microsoft da sehr vorsichtig sein wird, was das angeht, weil sie haben ein paar Jahre lang, gerade zur Einführung der Xbox One, viele Fehler gemacht, die sie so gerade in der Gaming-Community sehr ihnen sehr geschadet haben mit diesem ganzen, das soll so ein Multimedia-Gerät werden und Gaming ist uns nicht so wichtig, Ansatz. Die werden das mal ausprobieren und gucken, wie kann das funktionieren. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt für Microsoft keinerlei wirtschaftlichen Grund, das zu machen. Die haben unbegrenzt viel Geld. Die geben Millionen an Dollar aus für einzelne Titel, um die im Game Pass zu haben oder da noch zu behalten, wenn das irgendwie ausläuft. Das ist einfach ein Testballon, um mal zu gucken. Ich glaube ganz ehrlich, das wird keine signifikante Reduzierung der Preise irgendwie bewirken können. Und der Game Pass ist eh schon nicht so teuer. Also ich bin da ehrlich gesagt
erstmal
noch entspannt, was das angeht.
Verstehe aber nicht, warum das keinen wirtschaftlichen Mehrwert hat. Also warum macht man die, also das ist ja offensichtlich halt, Eingriff ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber natürlich wertest du die Spiele damit ab, wenn du sie halt mit Werbung nicht zuklatscht, aber immer mal wieder versehst. Und deswegen würde ich, also ich kann das nicht nachvollziehen, das zu machen, ohne sich irgendwas davon zu versprechen, weil wie gesagt, du wertest halt die Spiele irgendwie ab und kann das demnach irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
Also ich kenne jetzt den von dir eben da verlinkten Artikel nicht genau. Du musst es ja auch so sehen, es ist schwierig. Nehmen wir mal irgendein größeres Spiel, was relativ früh, dann nehmen wir sowas wie Outriders, was letztes Jahr von Square Enix rauskam. Das ist ein Vollpreisspiel, was gleich auch im Game Pass ist. Du kannst ja nicht das gleiche Spiel mit der gleichen Werbung Leuten dann für 60 Euro verkaufen und im Game Pass ist es irgendwie auch drin. Das heißt, da müssen ja irgendwie Flächen oder Stellen vorhanden sein, an denen diese Werbung überhaupt platziert werden kann. Das ist auch eine große Frage, die ich mir dann da irgendwie noch stelle. Weil da gibt es ja eben nicht diese von mir eben angesprochenen organischen Stellen, wo sowas reinpassen würde. Die müssen ja auch irgendwas haben in dem Spiel, was dir für Geld verkauft wird. Also da ist mir noch sehr viel unklar tatsächlich, was das
ist. Ich kann das hier mal gerne mal vorlesen, und zwar: According to these sources, the ads could appear as digitally rendered billboards in a racing game or open world adventure. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, keine Ahnung, du hast eine Open World, die in New York stattfindet, und dann wirst du natürlich den Times Square irgendwie damit zu ballern. Bei Rennspielen hast du halt die Banner rechts und links, die dann bestückt werden können. Ich tue mir schwer damit zu denken, dass das einfach, die machen das einfach nur, weil sie es können und nicht, weil sie daraus irgendwie Profit ziehen können, weil das ist ganz offensichtlich und auch so, ich lese das tatsächlich auch öfter, dass sie den Game Pass auch nur machen, weil sie es auch können, aber wenn man sich so die Marktberichte von denen anschaut oder die Quartalsabschlüsse, die gehen da immer mit einem riesen fetten Plus raus. Also deswegen, ich höre das nämlich öfter. Das ist kein direkter Angriff an dich, Fabian. Ich lese das immer nur, ey, die haben so viel Kohle, die können sich Activision einfach so einsacken. Die machen es, weil sie Bock drauf haben, aber das ist halt ein riesiges börsennotiertes Unternehmen. Die machen nichts, um einfach, weil sie Spaß dran haben oder weil sie daran irgendwie teilnehmen wollen, sondern sie wollen die Aktien von ihren Shareholdern irgendwie weiter hochhalten und dadurch fette Preise irgendwie für sich selbst auch erzielen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Geschichte voll in diese Kerbe einschlägt, dass sie versuchen wollen, neue Einnahmemöglichkeiten zu generieren und das perfekt so in diese Kerbe schlägt. Das ist zumindest so meine.
Wie war das bei Death Stranding? Gab es da nicht auch
Ja, das war super dumm.
Erzähl mal, ich hab's halt gespielt.
Das war mit Monster Energy.
Ja. Das war aber das Monster, also wirklich original. Ja,
ja, da hat er halt wirklich immer Monster Energy sich reingezogen und dann hast du halt wirklich ein bisschen mehr Ausdauer oder so bekommen. Das Lustige war aber, dass anscheinend nur so die ersten 20 Stunden vom Spiel verdient waren. Also irgendwann hat er nicht mehr Monster Energy getrunken, sondern irgendwie in-brand Bier oder so.
Wirklich?
Das, okay,
das ist ja auch geil.
Das war ganz obskur. Du bist halt auch immer so in seine Base reingegangen und da stand so ein Sixer, auch richtig schön so dargestellt, so mit so einer Pyramidenform, mit Monster, und dann klickst du drauf und dann siehst du so eine Nahaufnahme, wie er das so grabbt, und killt er sich das da so rein.
Okay, das ist aber ja noch ein bisschen unangenehmer, weil das passt ja auch nicht in, eigentlich nicht in diese Welt, so weißt du?
Nee, theoretisch nicht, dadurch, dass du halt Norman Reedus hast und der so dieses Rock'n'Roll-Image hat und dass er so ein bisschen over the top das auch spielt manchmal. Hat es mich persönlich jetzt auch nicht gestört. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das hier so das Schlimmste ist, dass mir irgendwie Werbung jetzt reingeklatscht wird. Solange es irgendwie halbwegs organisch ist, solange es irgendwie den Studios irgendwie zugutekommt, ey, why not? Also ich meine...
Na, ich meine, im Prinzip hast du ja bei Rennspielen beispielsweise, hast du ja oft auch schon, allein weil es dann authentisch ist, schon die Werbung, die auch im Originalen an diesen Rennbahnen wäre, von irgendwelchen Ölherstellern oder von irgendwelchen weiß nicht, wie die alle heißen, ne? Also irgendwelche Marken hast du ja auch dann oft schon, zumindest früher, ich weiß gar nicht, wie es bei einem Gran Turismo oder so ist, aber bei alten Games weiß ich das ganz sicher, dass es auch mal das im Spiel gab. Ja. Da gab es dann auf jeden Fall nicht die Diskussion, weil es eben diese Authentizität bedient hat. Aber sollte das jetzt komplett raus, also würde jetzt zum Beispiel Bäckerei Krogmann bei Gran Turismo 7 eine Werbung schalten können, fände ich es weird. So, weißt du, weil das meiner Meinung nach ein...
Ich fänd's aber auch ein bisschen geil.
Ja, es wäre auch ein bisschen geil, aber es wäre dann automatisch schon irgendwie eine Art Quatschspiel, weil das bedeuten würde, dass du diese Werbeflächen an wen auch immer verkaufen könntest. So, das ist so wie im Kino, beim lokalen Kino, wenn die ersten 5 Minuten noch diese Lokalwerbung, kennt ihr die? Da denkst du auch so, naja, ist ganz nett und ist ja auch cool, aber ich finde das irgendwie komisch. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass fette Marken irgendwie ihre Standing dann in dem Spiel bringen.
Ich hätte den Punkt super gerne weiter aufgegriffen, aber ich muss das leider auch entkräften, weil hier steht's auch schon, Microsoft will create a private marketplace to which only select brands are given access. Also nur bestimmte Marken
Öl
sich bedienen können.
Weil alles andere wäre natürlich irgendwie auch...
Ey, Bäckerei Krogmann in Forza Horizon 6.
Leute.
Also ich würde daran
fahren. Hier ist der Spendling. Die Bäckerei geht zugrunde, aber wir konnten uns diese Werbung leisten. Ja, ich hab da wenig Meinung zu, deswegen antworte ich da auch so komisch drauf, weil wenn es irgendwie authentisch ist und irgendwie reinpasst, habe ich damit einfach kein Problem. So, weil ich nicht immer Werbung grund per se verteufeln möchte, weil ich es auch nicht so finde. Wenn es aber super penetrant wird und mich nervt und gar irgendwie eine Unterbrechung des Spiels bedeutet, wie du es gerade darstellst, wie man es von Handy-Games ja zuhauf kennt, ist es einfach Schmutz. So, das ist einfach, du zahlst ja auch Geld, du wirst ja auch weiterhin Geld für diesen Titel zahlen. Und ob es jetzt im Game Pass kommt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, da habe ich eine komische Meinung zu. Aber lass uns abwarten.
Ich habe gerade währenddessen mal ein bisschen recherchiert. EA hat es schon mal 2006 richtig gemacht. Und ich habe hier gerade Screenshots davon. Die hatten in Battlefield 2142, 2006 schon Pepsi-Billboards drin, die da dynamisch eingebaut wurden.
Ja. Krass, ne? War anscheinend aber nicht so schlimm. So, kann
das ist ein bisschen weird, ist natürlich schon Pepsi in so einem Shooter-Umfeld da.
Super weird. Sehen. Was verspricht man sich davon? Einfach nur das Awareness?
Ist halt Kohle.
Die Awareness?
Ist halt Kohle. Die bekommen halt einfach mehr Geld. Und das ist halt so ein leidiges Thema. Entwicklung von Games wird halt immer teurer, die werden halt immer größer, Teams werden immer größer und deswegen versucht man sich da höchstwahrscheinlich, ich bin halt kein Dev, ich besitze halt nicht bei den Publishern, ich reime das auch nur zusammen, dass man sich da nochmal die extra Einnahmen irgendwie reinholen möchte.
Okay, bring's mal auf den deutschen Markt. Elex 2, großes Billboard, Seitenbacher Müsli. So. Was sagen wir dazu?
Würde ich zu 100% abkaufen. Also ich würde nicht das Produkt kaufen, ich würde wahrscheinlich auch nicht Elex kaufen, aber ich würde das Bild würde ich abkaufen.
Ja, das Bild würde ich auch abkaufen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich mir das so vorstelle, weil den großen Marken, die siehst du eh überall. Pepsi siehst du überall, Cola siehst du überall. Aber wenn es irgendwann an die halbgroßen Marken geht, die vielleicht auch investieren wollen, dann ist es auf einmal wieder weird. So, ich fänd's zum Beispiel jetzt, das Beispiel, was ich gemacht habe, fände ich super weird. Würde ich immer denken, was eigentlich? Lass mich in Ruhe. Also, weißt du, nee, ich will jetzt nichts mehr mit zu tun haben. So, das mag ich nicht.
Na gut, okay, komm, ich möchte auf jeden Fall was mit dem Game Boy Advance zu tun haben. Ist eine fantastische Handheld-Konsole gewesen und ist sie immer noch. Jetzt kamen erste Berichte, dass höchstwahrscheinlich der Game Boy Advance Teil von der Nintendo Switch sein wird. Genauer gesagt vom Nintendo Switch Online-Abo. Und da denke ich sofort an Fabian. Er ist für mich die geballte Kompetenz, wenn es darum geht, alte Retro-Handheld-Games nochmal rauszuholen und mir zu erzählen, was für Spiele gut sind und ob sich diese Handheld-Konsole überhaupt für die Switch lohnt.
Ja, klar. Also ich glaube, das Gerücht besagt, dass auch klassische Gameboy-Spiele Teil davon sein sollen. Also man weiß zum einen nicht, stimmt es, zum anderen weiß man noch nicht, zu welchem Abo-Modell wird das gehören, weil ja zum Beispiel N64 und Mega Drive sind ja nur Teil des Ganzen, wenn du diese erweiterte Version des Online-Abos hast. Die Leute laufen jetzt schon wieder ein bisschen Sturm dagegen, dass es ja wieder sowas ist wie, okay, du hast diese Titel nicht wirklich, du kannst sie nicht kaufen. Alle wollen die alte Virtual Console von Nintendo zurück, die es nicht mehr gibt. Es gibt gerade für den GBA gibt es eine Menge an tollen Spielen, weil das eben so eine Konsole war, die damals ziemlich alleine für sich stand. Also es fiel genau in so eine Lücke, wo es keine anderen Handhelds mehr gab, aber auch noch keine Smartphones und Geräte, die gut genug waren, um damit richtig zu spielen. Deswegen hat jede Firma vor, ja, jetzt grob 20 Jahren ungefähr Spiele für den GBA gemacht. Es gibt da eine Menge tolle Geräte. Für mich persönlich, ich finde das jetzt nicht so mega spannend, diese Ankündigung. Ich habe viele Geräte, auf denen ich GBA-Spiele auch noch spielen könnte, die vielleicht besser oder noch ein bisschen kompakter sind als eine Switch. Zuletzt
kam doch auch die Pocket raus.
Ja, ne? Genau. Ich habe auch ein Analog Pocket Handheld, wo man diese Spiele drauf spielen kann, was vom Display her vielleicht auch sogar noch ein bisschen besser passt, weil natürlich dann immer alles hinskaliert werden muss auf der Switch auch und natürlich du dann Ränder an den Seiten hast, weil diese Spiele, ach doch, die waren schon für 16:9 gedacht, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ist ein cooles Line-Up, was der Game Boy Advance hat, aber dass jetzt Leute davon überzeugt, sich ein Switch Online-Abo zu holen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwann GameCube, das wäre, glaube ich, eher was, wo Leute sagen würden, ja, geil, weil das hatten sie halt auch noch nie. Ich meine, Game Boy Advance-Spiele hast du auch schon auf der Wii U gehabt.
Das stimmt.
Und konntest sie da schon kaufen. Da müsste man mal was Neues bieten, was sie vorher noch nicht hatten.
Gibt es so den ein oder anderen Titel, der dich doch schon zumindest so ein bisschen hinschielen lassen würde, wenn die aufploppen würden? Hey. Weil ich habe da so Minish Cap Zelda, habe ich zum Beispiel nie gespielt.
Oh ja, okay.
Habe ich mir auf der Wii U damals geholt, hab's aber noch nicht angefangen, weil mittlerweile fällt's mir doch ein bisschen schwerer, die Wii U anzumachen.
Ja.
Aber das auf der Switch, da würde ich tatsächlich sofort Day One zugreifen.
Ja, also ich habe viele schon gespielt von den Must-Play-Titeln für mich so, aber es gibt viele, wo man auch nochmal hin zurückkehren kann. Es gibt ein sehr cooles Shining Force Remake für den GBA. Mm. Es gibt eine Menge coole kleine Rennspiele auch, die man darauf spielen kann. Es gibt viele tolle Rollenspiele. Die Mario-Luigi-Spiele haben begonnen. Aber gut, da gibt's ein 3DS-Remake. Also du findest echt in jedem Genre irgendwas. Selbst Sachen, die im Grunde war das der GBA, was den 2D-Bereich anging, so wie so ein Super Nintendo, es hatte aber sehr viel bessere 3D-Fähigkeiten, so zumindest auf einem rudimentären Level. Es gibt auch gute Doom-Ports zum Beispiel, die du auf dem GBA spielst.
Wirklich?
Ja, Doom 1 und 2 waren Hammer für die nice. Für so 20 oder 2001 oder wann die kamen auf dem GBA, war das richtig cool, so eine Option zu haben. Und du findest auf jeden Fall Spiele. Ist halt die Frage, was werden sie wirklich anbieten? Da wird es wieder so typische Sachen geben wie, es wird Golden Sun geben, Pokémon, und halt erstmal so typische Nintendo-Titel. Wahrscheinlich auch die gleichen, die sie schon mal auf der Wii U rausgehauen haben, weil sie da die Rechte schon haben. Ich glaube, sowas ist schwierig heutzutage zu klären.
Ja.
Oh ja. Solche, okay, wem gehört das jetzt? Dürfen wir das machen? Nee, Square Enix macht seine Sachen ja auch auf Mobile und bei Steam noch neu, deswegen gibt's keinen Chrono Trigger mehr oder keinen Final Fantasy. Ja, mal gucken, ob es wirklich stimmt. Ich kann es mir aber vorstellen.
Da sprichst du echt einen wunden Punkt an. Ich bin immer noch echt enttäuscht von der Super Nintendo Library zum Beispiel noch, dass wir halt so große Sachen wie so ein Final Fantasy VI oder eben Chrono Trigger, dass wir solche hier, ist Secret of Mana drin? Nee, wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht. Mhm. So viele geile Sachen, die da noch fehlen, aber das wäre, glaube ich, utopisch zu denken, dass man sich das einfach alles grabben kann und reinballern, weil mittlerweile sind die Rechte mehr als nur umkämpft, weil Fabian Dors ist gerade sehr gut angesprochen. Vor allem Square Enix hat sehr große Ambitionen, was so den Mobile-Bereich angeht, dass sie ihre Spiele zweit-, dritt- und viert verwerten. Wir haben die Final Fantasy Collection jetzt nochmal ganz groß für PC nicht Switch, sondern Mobile gesehen. Ist auch eine weirde Entscheidung, dass man die nicht für die Switch raushaut, aber ich kann mir vorstellen, dass das bald kommt.
Kommt bestimmt, ne?
Ja. Von daher, ja, ein bisschen schade, aber mal gespannt. Mal gucken, was da kommt. Direkt die Frage an Michael, weil ich dich nicht sofort mit Nintendo assoziiere. Ist nicht zwischig, ne?
Also Nintendo ist schon was für mich, aber ich hatte nie den Bezug zu früher, einfach aus monetären Gründen, zu Gameboys und so. Wir hatten das einfach nicht in der Family. Und ich glaube, wenn man diesen Start verpasst, so, dann ist es weiß, ich habe das dann einfach nie wieder geschafft, da richtig mit zu, weiß nicht, zu relaten. So, wir hatten, da hatte ich irgendwann eine Wii U, das war auch cool.
Okay.
So, das habe ich dann schon gemacht. Ich habe mich damit mit Wii Sport und so vergnügt. Das hat
oh, jetzt kommt doch bald, ne? Ich will dich nicht unterbrechen, nee, aber bald kommt die hier Switch, Nintendo Switch Sports.
Ja, ja, genau.
Nächste Woche.
Ja.
Nächste Woche kommt das? Mhm. Das musst du spielen.
Ja, ich glaube, das bringen wir sogar auf den Sender. Ich glaube, da machen wir so einen schönen Abend raus, tatsächlich.
Das ist geil. Ja. Da wäre ich sogar dabei.
Ja, dann bist du dabei.
Ich glaube, dass du, aber du bist doch voll die Zielgruppe für Nintendo-Spiele. So spaßorientierte, einfache Spiele mit,
Nein, ihr wisst, was ich meine. Das bin ich aber eigentlich tatsächlich gar nicht.
Wo du gemeinsam
ich
weiß, mit Leuten auf der Couch spielen kannst und
so. Das ist denkt doch genau man so. Aber bei Spielen will ich tatsächlich auch, bei Spielen bin ich eher der Core-Typ. Da habe ich Bock drauf auf fordernde Sachen. Da will ich eigentlich in eine andere Welt fliehen. Okay. Da soll auch die Kacke am Dampfen sein. Da will ich nicht viel gut haben. Ich bin das ja schon. Dann will ich das im Spiel, will ich gerne leiden. Ohne Witz.
Das finde ich aber sehr interessant.
Ja, ist wirklich wahr. Ernsthaft, das denken die Leute immer. Die denken auch, ich weiß nicht, zock dann nicht richtig. Aber doch, dann will ich, das macht mir einfach viel mehr Spaß. Und bei Nintendo ist es genau das, was du gerade sagst. Dieses Feelgood-Zeug, diese leichte Kostspiele, das stimmt ja auch nicht, aber viele sind ja ein bisschen leichter vielleicht. Und es hat mich dann irgendwie nicht mehr abgeholt. Aber ich glaube auch aus den Gründen, dass ich früher einfach kein Gameboy und Co. in meinem Umfeld hatte. Und
mir geht es genauso mit PCs. Ja. Ich habe nie einen eigenen PC besessen, im Elternhaus zumindest. Ja. Und wenn ich gespielt habe, dann war es wirklich entweder, sei es der Gameboy oder halt die Nintendo-Konsolen, die man damals hatte. Und dadurch ist man halt damit aufgewachsen. Mir fällt's heute noch super schwer, mich vorm PC zu setzen und halt wirklich einfach so für mich zu zocken.
Ja, ja.
Es geht einfach nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, nee, das ist viel zu sehr Arbeit für mich. Das ist mein Arbeitsplatz und ich will gerade hier, entweder schreibe ich hier oder schneide, aber ich will jetzt nicht hier die Steam-Library anmachen. Mache ich trotzdem natürlich manchmal, weil es einfach geile Dinge auf Steam und Co. gibt. Aber ich fühle mich da nie so komplett entspannt und befreit wie auf der Couch mit einem PlayStation oder Xbox-Pad.
Ist halt super subjektiv. Ne? Also ich glaube, du hast es so kennengelernt, ich habe so kennengelernt und ich glaube einfach, hätte ich den anderen Bezug zu gehabt, würde ich da auch anders zu stehen, aber ich habe jetzt keinen Groll gegen Nintendo Games oder so, gar nicht. Ich find's super spannend, im Gegenteil, ich find's super interessant, wie ihr euch darüber unterhaltet und denke was so, ja Mensch, da ist auch irgendwie viel an dir vorbeigegangen, so, wo man wahrscheinlich, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nehmen würde, auch wahrscheinlich Titel finden würde, die mir auch super gefallen würden, aber es gibt ja so viel. Und dann ist man ja wieder mit seiner Zeit zugange und dann sind wir beim Pile of Shame. So, also von daher wird das wahrscheinlich nie passieren, aber insgesamt finde ich es super spannend.
Ich stell dir mal vor, es gäbe so eine Parallelwelt, in der du ganz anders mit Nintendo aufgewachsen wärst und die Micha Bros hätten später alle Zeldas gespielt und sowas.
Boah, das würde ich so hardcore durchbingen. Das würde ich so doll gucken.
Ja, wer weiß.
Micha Bros Zelda spielen?
Wie ihr Link to the Past spielt oder Minish Cap und so.
Und das wäre geil.
Und Micha würde nicht die ganze Zeit damit nerven, dass er eine 3090
besitzt. Ich denke nur an Rick and Morty die ganze Zeit, ne? Du hast mir nur Rick and Morty Bilder. Und dann gibt's Pizzen, die uns spielen und so. Also wirklich die ganze Paralleluniversum. Das ist einfach das Allerbeste, ja. Nee, ich kann da leider nicht mitreden, aber es war interessant.
Ey, ist ja nicht schlimm. Dafür haben wir genug andere Spiele, über die wir labern können, wie zum Beispiel. Nee, nicht Shredders, das haben wir gerade schon gespielt. Leider die Überleitung komplett verkackt jetzt, aber ich möchte auf Trigun Space Story sprechen. Auch ein Spiel.
Was?
Trigun Space Story.
Ah ja.
Oder Trigun?
Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich Trigun, aber ich weiß es nicht genau. Lass uns Trigun sagen.
So, das Gute ist, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Michael aber, du hast es nämlich mitgebracht und das sieht. Wow, okay, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Sehe ich das erste Mal.
Ja. Aber hast du FTL gespielt, Faster Than Light?
Liebe FTL.
Dann ist das dein Spiel. Dann ist das hier ist quasi der gedachte Nachfolger von einem ganz anderen Studio, von einem ganz anderen Publisher. aber quasi der gedachte Nachfolger. Also es sind super viele Parallelen. Es ist auch diese Space Quest. FTL, wie würde man das beschreiben? Das ist eigentlich ein Roguelike, so, ne?
Ja, so. Das ist so ein rundenbasiertes Space-Strategiespiel.
Genau, mit einer Storyline aber tatsächlich. Du willst ja von Sektor, also du bist im Weltall mit deinem Spaceship und es gibt verschiedene Schiffe, die gewisse Waffensysteme haben und Crew, also Besatzungsmitglieder, Anzahl haben und so weiter und so fort. Und dann willst du von Planetensektion zu Planetensektion kommen und fließt quasi, du fließt von der, was ist das, die Allianz oder Föderation? Ich weiß nicht, du fließt von den Bösen.
Ja.
So, ne? So kann man, schwarz und weiß, ist eigentlich ganz simpel. Und auf dem Weg zum Ziel hast du verschiedene Aufgaben, die random reinploppen, wie zum Beispiel, du hast einen Funkspruch erhalten, willst du da erkunden, was da passiert ist oder nicht? Achtung, jetzt hast du, da waren irgendwie da ein Virus, du hast jetzt Schaden erlitten oder da sind Spinnen oder weiß der Geier was. Und das ist quasi das Spiel FTL in Original und dieses Trigon oder Trigon oder Trigon oder wie auch immer, die haben es quasi 1:1 kopiert. So, das funktioniert auch sehr, sehr gut im neuen Look angewandt. Aber du hast ein paar mehr Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Es ist nicht mehr, du siehst es eigentlich da jetzt auf der Map. Ja. Es ist nicht mehr ganz so von links nach rechts, sondern du kannst ein bisschen mehr für dich schauen, wie willst du fliegen und wie, was willst du machen. Im Kern, für Leute, die FTL noch nicht gespielt haben, es ist wirklich so, du hast dein Spaceship, du musst sehr filigran agieren auf diesem Schiff. Du hast zum Beispiel Türen, die du öffnen kannst. Mhm. Du hast Besatzungsmitglieder, die du auf verschiedene Positionen geben kannst. Zum Beispiel auch zum Waffensystem. Das ist ein Raum einfach nur. Oder der Schildraum oder der Antriebsraum. Und wenn deine Crew an diesen Stationen sitzt, dann gibt's halt Boni oder zum Beispiel am Antrieb, dann kannst du erst fliegen, der Kapitän muss halt vorne sein, so, ne? Also das musst du schon so ein bisschen berücksichtigen. Und dann geht es darum, dass du deine Energie Steuerung auf deinem Schiff, also du hast nur, also ich glaube Reaktor-Power heißt das, du hast halt verschiedene Energiezellen, die du an deine verschiedenen Subsysteme, so nennen sie das, halt verteilen musst. Und das ist das Spannende. Du hast nicht immer genügend Energie. Manchmal sagst du, okay, jetzt brauche ich die Schilde vielleicht nicht, weil beim feindlichen Schiff sind die Schilde schon ausgefallen, also ist das, wie heißt das, das Waffensystem schon ausgefallen, ja. Deswegen könnte ich mich nicht angreifen, brauche ich also keine Energie auf den Schilden. Also kann ich vielleicht meine dritte Waffe aktivieren, weißt du, dass ich da Power drauflege.
Also 1:1 FTL.
1:1 FTL.
Ich sehe sogar, dass Stemmes cool so ja. Designs übernommen wurden. Also auch so wie einzelne, ja. Hier zum Beispiel diese Mantis-artige.
Es ist 1:1. Ist
wirklich aus FTL.
Es ist wirklich 1:1 so. Und es spielt sich aber auch wirklich gut. Und ja, ich hab das mitgebracht, weil ich das einfach, weil ich weiß, dass viele von unseren Leuten, mich eingeschlossen, FTL so feiern. Mhm. So. Und das ist jetzt gerade frisch am Start und natürlich auch wieder in die Titel und kann man sich mal geben. Also hey, macht gut. Auf jeden Fall Freude.
Würdest du empfehlen, ich sehe bei Steam gibt es eine Demo zum Runterladen. Das sollte man also auf jeden Fall mal machen, um da reinzugucken.
Ja, würde ich schon empfehlen. Gerade wenn man mit FTL noch keine Erfahrung gesammelt hat. Weil es ist einfach viel tiefer, als man das gerade auf den ersten Blick erkennen mag, ne? Also mit diesen ganzen Türen, mit den Angreifern, die auf dein Schiff kommen, dann haben deine Besatzungsmitglieder, die kannst du dann noch aufleveln, dann haben die andere Fähigkeiten. Mhm. Das hat auf jeden Fall schon eine richtig gute Tiefe und einen hohen Wiederspielwert, ja. Würde ich schon sagen. Und dementsprechend, wenn man das noch nicht so für sich erkannt hat, ob man das mag, auf jeden Fall mal die Demo anzocken. Definitiv.
Cool. Das fertige Spiel gibt's auch noch gar nicht. Es kommt erst am 28. April raus, ne?
Was?
Ja.
Ach so, ist es early? Ist es Early Access?
Nope.
Hat Michael etwa einen Premium?
Habe ich in Early Access gespielt? Da habe ich mich. Okay, da, gut, dass du sagst. Ich hätte jetzt komplett die falsche Information rausgedroppt. Aber dann war das Early Access wahrscheinlich.
Also, Demo gibt es. Fertiges Spiel kommt am 28. April.
Dann habe ich ein. Cool. Dann sind wir wieder bei diesem Anfangskram. Man kriegt irgendwelche Keys und macht Dinge. So, aber ich glaube, ich durfte darüber reden. Doch klar, Demo kannst du ja spielen. Also macht Spaß. Hol dich die Demo. Dankeschön für die
Überleitung. Alles, was du gesagt hast, war nur auf die Demo bezogen.
Nur auf die Demo bezogen. Aber wir haben das Video gesehen. Das ist wieder FTL. Freut euch auf den. Wann kommt das raus?
28. April.
Ende April.
Ende April. Das ist ja bald.
Aber geil. Ich habe auch gerade gesehen.
Ist ja bald.
Permadeath und alles. Nice.
Aber ist das nicht schön, dass wir jetzt in dieser Sendung so richtig brandaktuell sind?
Finde ich
einfach
auch.
Nur durch meinen Fehler.
Was du heute, wenn du nicht da gewesen wärst, Krogi, ohne Scheiß.
Ja.
Ilias und ich, nichts Neues gespielt.
Naja, wir hätten so gemacht. Ja,
ihr hört auf, ey, das ist unangenehm. Ihr seid die krassesten.
Nee, du hast das Hammer gemacht. Aber was ich über Elex jetzt erfahren habe, über Shredders, über das Spiel eben, das Namen ich schon wieder vergessen habe.
Oh Mann, ey. Space Story. Vielleicht solltet ihr mal Mental Coaching machen. Ich fühle mich immer wie so, ich denke immer so, ich laber nur rum, ich drücke mich immer so
nein, es war richtig gut.
Ungebildet aus, so, aber einfach
mal in die Kommentare, damit das Michael auch mal versteht.
Ach Mann.
Dass er hier durchaus seine Daseinsberechtigung hat. So, ich wollte ganz kurz noch sagen, kurzer Einschub, habt ihr Into the Breach gespielt?
Habe ich mal auf der Switch angefangen. War mir irgendwie zu langsam und dann habe ich wieder aufgehört. Das war so ein rundenbasiertes Strategiegedingsel, ne?
Genau, das ist von den FTL-Machern.
Ah ja.
Ah, ja, okay, ich hatte mit dem Titel.
Moment, oh, jetzt kommt hier
das ich Werbung. Das habe ich kurz mal angezockt, aber nicht lang.
Hier, das will ich ganz kurz zeigen hier, from the creators of FTL Faster Than Light und ich bin Hardcore-FTL-Fan. Into the Breach hat für mich FTL sogar noch getoppt.
Wirklich?
Ich liebe Into the Breach einfach.
Okay, das ist geil.
So die perfekte Mischung aus Advance Wars und und FTL. Hier siehst du zum Beispiel, du hast hier, es ist alles Postapokalypse,
ja.
Die komplette Welt ist kurz vorm Untergang und wird von so Godzilla-Kaiju-artigen Wesen angegriffen. Und du hast so eine kleine Mannschaft mit so krassen, wie nennt man das? Mit einem Super Max. Und diese Max haben verschiedene Klassen. Und so kannst du sie halt immer weiter aufleveln. Du versuchst Stück für Stück diese Angriffe abzuwehren und so neue Gebiete freizuschalten und dich da so irgendwie durchzuarbeiten. Das Ding ist, dass du hier immer den Zug deines Gegners im Voraus siehst. Also du siehst quasi, was dein Gegner eigentlich macht.
Ach so, okay.
Und du bist dann quasi in der Situation, einen Zug weiter zu denken, ja. Also nicht nur ein Zug, sondern zwei Züge vorauszudenken und zu schauen, okay, wie kann ich nicht nur den Gegner abwehren, sondern dem Gegner auch noch Schaden zufügen.
Mhm. Cool, ja.
Und das ist so ein unfassbar simples Prinzip. Es hört sich auch auf dem ersten Blick super einfach an. Also du kannst alles sehen, was die Gegner machen. Also dann reagierst du einfach. Aber die sind stellenweise echt gewieft. Das Spiel ist echt schwer zum Teil. Also vor allem, wenn du halt direkt mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad anfängst, was ich keinem Neuling empfehlen würde, fangt mit dem einfachen Schwierigkeitsgrad an, um das alles zu lernen und sich dann Stück für Stück einzuarbeiten. Ich habe das auf der Switch mir nochmal geholt und das ist, ich liebe dieses Spiel einfach. Das kostet auch, keine Ahnung, so ein Zehner oder so.
Habe ich denn damals aufgehört damit? Du hast mir das jetzt gerade nochmal so gut verkauft.
Ja, es ist halt echt schwer. Ich hab mir sehr schwer getan am Anfang, weil ich auch dieser dumme Stolz, nee, ich fange mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad an.
Klar.
Hab nur auf die Fresse bekommen, hat gar keinen Spaß gemacht. Dann auf den leichten Schwierigkeitsgrad gewechselt, erstmal gerafft, ein bisschen mehr Luft bekommen, zu checken, okay, wie reagieren die, so Strategien erstmal sich selbst zurechtlegen. Und dann Stück für Stück die Einheiten aufleveln. Du kannst ein paar Sachen wieder mitnehmen in den nächsten Run. Und so dir halt quasi immer mehr so ein bisschen mehr Kompetenz in dieses Spiel zuarbeiten. Und ich habe das mir vor 2 Jahren oder so geholt und spiele das immer noch regelmäßig.
Ehrlich?
Ohne Scheiß. Das macht wirklich einfach richtig viel Spaß. Und ich nutze jede Gelegenheit, das nochmal so einzuschieben. FTL war so die perfekte Vorlage. Von daher, das wollte ich kurz nochmal hier einschieben. Into the Breach gibt es für alles. Gibt es für, nicht, ist komplett gelogen, gibt es, glaube ich, nur für Switch und für den PC.
Geil.
Muss ich aber gerade nochmal nachgucken. Ich
guck schon nach für Mac und so ein Krams halt noch, aber nicht für die anderen Konsolen.
Tatsächlich, ja. Nintendo Switch, Mac und PC. Stadia.
Danke für den Tipp. Also wirklich.
Weil und, ey, du musst dir das manchmal angucken, wenn dir FTL halt.
FTL ist Hammer. FTL ist übrigens auch nicht so leicht für Anfänger.
Ja,
ne?
Ja,
also muss man auch mal ehrlich sagen, da raffst du aber auch nicht viel. So, von daher kann ich das verstehen und ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Sehr, sehr gut.
Danke.
Falls ihr euch immer die Gratisspiele bei Epic geclaimed habt, da war Into the Breach mal eins von vor 2 Jahren. Also ich mache das ja immer, spiele sie ja nie, aber ich claim sie immer alle, die ganzen kostenlosen Spiele. Das heißt, vielleicht habt ihr das schon eh in eurer Bibliothek, wenn ihr das genauso macht wie ich.
Sehr wahrscheinlich, gut. Ja. Cool.
Ein letztes Thema habe ich hier noch, bevor wir Schluss machen. Und zwar geht es um eine neue Handheld-Konsole, die ich zumindest leider noch nicht in den Händen halten konnte. Aber ich wollte es zumindest hier mal kurz einschieben. Ich mache hier mal das Review von den Kollegen von GameSpot an, weil sie sich das angeguckt haben. Es geht um das gute Playdate. Das ist so ein verhältnismäßig kleines Tamagotchi-artiges Handheld-Konsole. Tamagotchi nur was das Format angeht. Es ist eigentlich eine komplette Plattform, worauf Spiele entwickelt wurden und die man sich halt runterladen kann. Das Ding ist, dass man sich diese Spiele runterladen kann, nicht in einem Store, sondern du hast quasi so eine Art Season Pass. Du kaufst dir diese Konsole und bekommst dann über einen bestimmten Zeitraum jede Woche ein neues Spiel drauf.
Ah, ja.
So, und jetzt sieht man hier auch schon direkt so den Kniff dieser Konsole. Du hast nicht nur Buttons, sondern du hast rechts auch so eine Kurbel. So, und das hat so sehr starke Nintendo-Vibes, weil es so weird zum einen, ein bisschen quirlig, auch so exzentrisch wirkt und die Spiele halt dementsprechend auch so aussehen, hat nichts damit zu tun, wenn man Richtung AAA oder so schaut. Das sind alles so experimentelle Indie-Sachen, die auch nicht super lang sind oder so. Aber trotzdem finde ich das Prinzip super geil. Ich finde die Idee mega nice. Auch wie das verarbeitet ist, soll wohl sehr, sehr hochwertig sein. Also es gibt halt ziemlich viele Lobeshymnen, was das, was die Playdate-Konsole gerade angeht. Frage mich aber, ich bin halt, ich liebe halt diese kleinen Indie-Sachen. Das ist halt so, ich bin so 100% Zielgruppe und ich werde mir das auch früher oder später holen. Wollte mir das jetzt kürzlich nochmal holen, aber die Warteliste ist halt anscheinend sehr, sehr hoch gerade. Aber ich habe es hier mitgebracht, um vor allem zu erfahren, bin ich der Einzige, der das interessant findet?
Nee, ich habe das, es ist ja lange angekündigt gewesen, das Teil. Ich finde es auch cool. Ich habe dann halt eher den Fokus für mich auf das Analog Pocket gelegt, als ich ein neues Handheld haben wollte. Ich würde mir das hier auch mal holen, wenn es leichter zu haben wäre und auch für weniger Geld. Ich glaube, der normale Preis ist irgendwie $180 ja, oder sowas. Jetzt kommt dann natürlich noch Shipping und all der ganze Kram dazu. Die Artikel, also Reviews und Videos, die es gibt, sind alle sehr wohlwollend gerade. Also die Spiele scheinen ganz cool zu sein. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was kommt da in kommenden Seasons? Also wird das wirklich weiter supported? Wenn du irgendwann auf einem Gerät sitzt, auf dem es nur diese 20 initialen Spiele gibt, danach dann nichts mehr, ist das ein bisschen schade. Was ich auch, ich bin ein großer Fan bei Handhelds von guten Bildschirmen. Der ist hier wohl nicht so geil, ne? Also der hat keine richtige Hintergrundbeleuchtung genau, und sowas. Ich bin da sehr drauf angewiesen, auf eine vernünftige Beleuchtung von außen. Und da muss man sich, glaube ich, dran gewöhnen. Ansonsten, ich mag ja auch so WarioWare-Sachen und wenn das etwas komplexere Spiele hier sind, die diese Kurbel clever einbinden, finde ich das schon cool und es ist ein schöner Gegenentwurf zu Geräten, die immer aufwendiger, immer komplizierter und größer werden oder auch deren Spiele. Ich finde es an sich ganz nett und werde das weiter beobachten, aber würde jetzt erstmal für mich warten, was da noch nachkommt, bevor ich irgendwann sage, ich kaufe mir das mal.
Man sieht ja auch schon so ein paar Accessoires, die Playdate-Konsole kann man auch als so eine Art Uhr verwenden und das machen sie ganz geschickt, dass sie das auch so ein bisschen so Lifestyle-mäßig inszenieren möchten und immer wieder so darauf hinweisen, ey, das ist nicht irgendwie so ein bisschen Plastik, sondern sie versuchen es halt wirklich so hochwertig irgendwie dir also anzupreisen. Finde ich ganz interessant, auch ganz wichtig zu erwähnen, weil wir gesagt haben, dass das per Season immer, dass die Spiele immer per Season kommen. Du kannst die Konsole wohl auch an Plattformen wie zum Beispiel itch.io connecten, um Spiele, die darauf angepasst sind, auch für die Playdate-Konsole runterzuladen. Also du bist nicht nur angewiesen auf diese Bundles, die dir selbst zur Verfügung gestellt werden. Ich finde das super, super spannend. Ist auch extrem nischig. Wird wirklich nur ein Bruchteil von den Leuten, die uns gerade zuschauen, wird das interessieren, was wir hier gerade sehen. Aber ich find's geil. Auch diese ganze Entwicklung, wenn es um Handheld-Konsolen geht. Wir haben die Steam Deck-Geschichte gerade. Von uns hat sie leider noch niemand. Ich glaube, Gregor hat sie jetzt kürzlich bekommen und wird bald darüber berichten. Ja,
hatte sie schon?
Er hat auf jeden Fall, bevor er in den Urlaub gegangen ist, erzählt, dass er sie sehr bald bekommt.
Ah, okay.
Und deswegen hoffe ich mal, dass er sie vielleicht bald mal mitbringt. Ist die Steam Deck zum Beispiel auch irgendwas, was euch anfixt?
Ja,
ich fand's richtig geil, ey, Elden Ring unterwegs spielen, wie geil ist das denn? Und dann sehe ich auf die Batterielaufzeit, und da spielst du 60 Minuten mit einem Lüfter, der dir komplett das Gesicht zudröhnt. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das immer noch spannend finde.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber grundsätzlich, vielleicht, also wenn es besser performen würde, was 2 Stunden hätte ich auch schon gehabt. 2-3 Stündchen, so eine Zugfahrt, weißt du? Aber auf der anderen Seite, wenn du Zug fährst und du hast neben dir so einen Power-Plug, so, dann geht's ja vielleicht, weißt du? Und das finde ich dann schon wieder interessant.
Ja, ich habe eine auch vorbestellt. Ich müsste eigentlich auch im 2. Quartal die jetzt geliefert bekommen. Dann, ich finde die an sich cool, für mich ist die aber eher, ich würde dann mal gucken, was da in Emulatoren drauf läuft. Mhm. Sowas interessiert mich immer. Dann würde ich einmal gucken, dass alle Gamecube-Spiele da drauf mal gespielt wurden. Ja, danach würde ich es erstmal für ein Jahr wieder in den Schrank legen und dann ist es komplett veraltet. Und der Akku ist wahrscheinlich kaputt. Ich sehe das jetzt auch nicht als ein Gerät, wo ich ernsthaft sagen würde, ich würde jetzt Elden Ring oder andere Top-Spiele, also mich nervt, wenn Sachen warm werden oder Lüfter dann laut ist oder der Akku zu sehr runtergeht. Und ich will auch nicht so viel. Ich glaube, Steam bemüht sich da sehr drum, indem man das einfach in der eigenen Oberfläche von Steam dann auch hält und das möglichst konsolenmäßig zu machen. Aber ich möchte dann nicht anfangen, Elden Ring, okay, ich google mal Tutorial, die und die und die Einstellungen ändern und die Text-INI-Datei anpassen, dann läuft irgendwie Elden Ring noch für 17 Minuten länger und sieht auch noch gut aus und kurz nochmal 3 Frames raus. Auf so ein Gefrickel habe ich halt keinen Bock damit. Entweder laufen da Spiele ganz gut drauf und man kann sie auch 2-3 Stunden spielen oder eher nicht. Und ich finde das Gerät an sich cool, aber natürlich werden wir schnell an den Punkt kommen, wo Spiele definitiv zu anspruchsvoll sein werden und auf diesem Gerät dann nicht mehr sinnvoll spielbar sind.
Hab's auch vorbestellt.
Ja?
Bin auch gespannt. Wirklich, ja, ich bin gespannt. Ich hatte da auch Bock drauf.
Ja, dann hole ich euch alle hier nochmal ran.
Ja, ey, aber mir dauert es noch länger, glaube ich. Ich glaube, dritte Quartal oder so bei mir. Ah. Also dauert noch einen Moment.
Hast du irgendwie ein Spiel im Kopf, das, wo du meintest, okay, das würde ich tatsächlich gerne direkt so als erstes mit reinnehmen?
Ich habe, eigentlich nicht tatsächlich. Ich wollte natürlich auch diesen Elden Ring Test.
Das ist so ein Michael Bruckmann Impulskauf gewesen oder was?
Das war ein Impulskauf, ja. Ich habe einfach gedacht, ey, Steve, das ist doch geil. So für unterwegs, jetzt kannst du ja wieder ein bisschen mehr in der Weltgeschichte rumtouren. Ist es irgendwie Steam Library? Die Steam Library, also ich glaube, die Vorstellung, die Steam Library spielbar, tragbar mitzuhaben, mitzunehmen für unterwegs, ist doch eine schöne. Ja. So, das ist doch eine schöne Vorstellung. Und ob die Realität das dann beweisen kann, ja, das ist dann was anderes natürlich. Aber erstmal bin ich interessiert. Total.
Nee, das Fundament ist ja super, super interessant, weil du hast ja Proton. So nennt sich das, glaube ich. Also die technische Infrastruktur, die das quasi, die Windows-Spiele, darauf, das sind ja die meisten Steam-Spiele, die das quasi auf so eine Linux-Basis so umrechnen und die dann vernünftig auf der Steam-Deck-Konsole laufen. Und das soll an sich eigentlich ganz gut funktionieren. Es gibt sogar für einige Spiele extra Optionen, wo du einstellen kannst, okay, das soll jetzt nicht mit 60 Frames laufen, sondern bitte direkt für Steam-Deck angepasst mit knappen 30. Mhm. Und dann spielst du Elden Ring halt nicht wie auf einem PC oder PS5, sondern deutlich mit einer abgespeckteren Fassung. Aber du kannst das halt dann unterwegs zocken.
Ich finde auch, Elden Ring ist kein gutes Beispiel dafür. Also ich glaube, wenn du wirklich...
Nee, das ist... Ne? Ich lese das echt oft.
Ich lese es ja auch immer und ich sag's auch, es wäre ja auch geil, aber Elden Ring ist ein neues Spiel, was einfach super viel Hardware frisst, so. Mhm. Und ich klar, wenn es darauf läuft, ist ja geil, ist ja cool. Aber das ist für mich nicht der Impulskauf gewesen, um zu sagen, ich will jetzt Elden Ring darauf unbedingt ausprobieren, sondern ich fand's einfach schön, die Steam Library, vor allem Titel, die vielleicht älter sind, die ich auch so Pile of Shame-mäßig mal anzocken wollte, so, dass ich das vielleicht einfach mal machen kann, wenn ich eh unterwegs bin. So, das ist so die Idee. Ich meine, ihr habt ja auch eure kleinen Handhelds und du hast ja gerade dieses kleine Teil da abgefeiert. So, also ich meine, das ist ja genau das Gleiche.
Absolut.
So, von daher hat mich das dann da eher mit der Spieleauswahl eher gekriegt, als jetzt, wenn ich die Spiele, also ich weiß, du hast da Liebe für, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das hat mich halt noch nicht so berührt, dafür müsste ich es aber auch erst sehen. Und ich wette, wenn ich es in der Hand hätte und ich würde, also bei dem, wie heißt es noch?
Playdate.
Und würde merken, okay, es ist geil verarbeitet, es macht Spaß, die Kurbel ist geil. So, ich gehe mir heute Abend wieder in Kurbeln mit dem Playdate. So, dann ist es vielleicht auch ein schönes Ding. Aber so von den Bildern bin ich noch nicht so ganz überzeugt. War ich beim Steam Deck aber auch nicht. Und deswegen hat es mich einfach nur gepackt, weil die Steam Library mobil mitzunehmen ist. Mhm. Und das ist der einzige Grund für mich gewesen, das mal auszuprobieren. So.
Du wirst bald die Möglichkeit dazu haben. Ja. Und dann will ich auf jeden Fall nochmal deine Meinung
hören. Ja, gerne. Ja.
Bin ich mal gespannt, was das angeht. Ich habe da noch meine Finger davon gelassen, weil ziemlich teuer, finde ich, dafür, dass man gar nicht weiß, was was so auf einem zukommt. Also ich habe auch vor allem keine mega große Steam-Library, muss ich dazu sagen. Deswegen lohnt sich das für mich jetzt nicht zu 100%, aber trotzdem so der Gedanke, dass ich Inscription zum Beispiel, ich habe so Bock, das zu spielen, aber es ist halt auch ein PC und ich kann mich nie wirklich dazu aufraffen, das auf einem Handheld zu spielen. Das sind dann die Sachen, wo ich mir dann sage, okay, das dafür könnte ich es mir vorstellen, aber dann sind mir die 500 Euro irgendwie zu teuer.
Eine Runde Enter the Breach.
Ja, aber das kann ich auf der Switch spielen.
Ja. Ja, du musst halt sehen, dass ich meine, das ist ja schon ein okayer PC, der da auch drin ist, plus noch ein ganz gutes Display auch. Also ich glaube, der Preis ist schon nicht übertrieben hoch dafür. Ich finde, es wird dann auch interessant, wenn man überlegt, ob man noch mehr Use Cases irgendwie hat, ob man noch sagt, man holt sich irgendwie ein Dock für zu Hause und stellt das Ding dahin und dann ist es halt auch der Arbeits-PC, weil dafür würde das ja auch locker ausreichen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, am Steam Deck, dass man so viele verschiedene Szenarien für sich selber erschaffen kann, wie man dieses Gerät benutzen will und für was. Also, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die wollen halt gerne moderne PC-Spiele spielen. Es gibt welche, die sagen, hey, installiere dann da Windows und dann mache ich DOSBox drauf und spiele irgendwie alte DOS-Spiele. Es ist mein Arbeits-PC, es ist ein Streaming-Gerät, es ist eine Emulatoren. Konsole, keine Ahnung, all diese Sachen.
Ey, wenn ich zählen könnte, wie oft mir Gregor genau das gesagt hat, mit irgendeinen Gadgets, die er immer mitbringt.
Ja, komm
mal. Der hat sich mal so ein Mini-PC gekauft, dann irgendwie noch eine kleine Konsole und die stellt er hier immer vor und das finde ich halt auch immer geil. Ja. Aber dann frage ich ihn so nach 3 Monaten, ja, wo ist denn das so? Ja, habe ich nie wieder angefasst.
Ja, Gregor, du bist das Mysterium.
Ja, aber das ist auch, ich erinnere mich, das ist so meine Anfangszeit von hier bei RBTV gewesen, wo ich mal mit Benjamin Koch auf einem Event war und der hatte auch diese kleine Mini-PC-Konsole, was ich mega geil fand. Und da würde mich, also weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob er sie noch benutzt oder nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die halt dann irgendwann rumliegt und da habe ich halt die Sorge dafür, ist mir dann die Steam Deck Konsole ein bisschen zu teuer, dass sie den einfach zu einfach zur Seite gelegt wird. Dann kurbel ich mir hier lieber schön ein für 150 Euro.
Das ist aber meine größte Sorge, was du gerade ansprichst. Grundsätzlich gerade auch viele technische Errungenschaften, Gadgets, wie auch immer, nutzt man es langfristig oder ist es einfach nur Bullshit? So, und
das, und das ist eine sehr große Frage.
Das ist einfach eine große Frage, wirklich. Aber das hast du gerade gut formuliert. So, das weiß man immer nicht.
Mal schauen.
Ja, mal gucken.
Themenwechsel. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon hält. Habt ihr Interesse an das Steam Deck? Wollt ihr das holen? Und wenn ja, warum? Wollt ihr wirklich oder habt ihr Ambitionen, Spiele wie eben Elden Ring oder, keine Ahnung, das Guardians of the Galaxy von Square Enix drauf zu spielen? Erwähne ich gerade, weil ich mir das gestern runtergeladen habe. Richtig nochmal. Gut. Ja? Kann man sich das? Ja, super. Sehr gut. Um das da drauf zu spielen. Oder wollt ihr das eher wie ich machen und wartet darauf, dass da eventuell die geilen, schönen Indie-Sachen drauflaufen, weil große Indie-Spiele will ich mir auf der Switch mittlerweile eher weniger holen, weil die nicht mehr gut laufen. Mhm. So, und das wäre so die perfekte, aber dafür ist es zu teuer, aber ist es dann auch gut? Das wird die Zeit zeigen, werden wir dann hier im Game Talk sprechen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit wem? Mit Gregor, glaube ich, wieder und mit Janina, wenn ich mich nicht irre. Das wären fantastische Themen. Welche? Das seht ihr nächste Woche. Bis dann. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.